Jesus und die Frauen, ein Thema in der Passionszeit, ein Thema für die Passionszeit, wenn man nämlich bedenkt, Jesus wurde von Frauen nicht enttäuscht. Es gibt keinen einzigen Bericht in der Bibel, aus dem man ersehen könnte, dass Jesus irgendwelche Enttäuschungen erlebt hätte von Frauen. Bei Männern war das ganz anders. Also das Thema Jesus und die Männer würde komplett anders ausfallen. Ich sage nur Petrus und Judas. Jesus hatte auch nie Konflikte mit Frauen. So zum Beispiel Petrus. Zu dem musste er mal sagen, der hat ihn ja mal auf die Seite genommen, um Jesus zu sagen, wo es wirklich lang geht. Da musste ihn Jesus dann in Senkel stellen und sagen, hey, pass mal auf, Petrus, hopiso, heißt es im Griechischen, hinter mich reih dich ein. Das musste er zu einer Frau nie sagen. Also Jesus und die Frauen, gerade in der Passionszeit, wirft ein wunderbares Licht auf die wirklich positiven menschlichen Begegnungen, die Jesus hatte mit Frauen. Jetzt bewegen wir uns natürlich an diesem Punkt in der damaligen Welt. Es ist die Antike und da gab es natürlich ein klares Faktum. Das war ein Patriarchat, eine männerdominierte Gesellschaft und in der natürlich dann die Männer das Sagen hatten. Die Frau galt als defizitär. Sie war also nicht vollwertig, der Mann war aber vollwertig. Frauen waren nicht erbberechtigt, aber die Söhne waren erbberechtigt. Kam ein Sohn zur Welt, war man erfreut, kam eine Tochter zur Welt, war man eher enttäuscht. Mit 12 Jahren galt eine Frau als heiratsfähig, mit 13 wurde sie von den Eltern verlobt mit dem Sohn einer anderen Familie, also es ging dann nicht um Liebesheirat, mit 14 wurde dann geheiratet. Dann bekam die Frau Kinder, mit 18 hatte sie etwa 3 Kinder und mit 35 Jahren war sie dann Oma. Also ganz anders als heute. Im Hinblick auf Sex hatten die Männer freie Hand. Es war überhaupt kein Problem, dass ein Mann in der Antike mit Prostituierten verkehrte oder mit unverheirateten Sklavinnen. Das war auch im Judentum kein Problem. Auch da kann man ja nachlesen, dass Männer mehrere Frauen hatten. Das, was da von David überliefert wird mit der Bathseba, das wird immer so als Ehebruch, als moralische Verfehlung des David angesehen. Das war es im Grunde nicht, weil David hatte viele Frauen. Was da war, war, dass David gegen ein geltendes Recht verstoßen hat, nämlich die Frau galt als Eigentum des Mannes. Und wenn dann ein Mann mit einer verheirateten Frau Sex hatte, dann hat er das Eigentumsrecht dieses Mannes angegriffen. Also beim Ehebruch ging es um das Eigentumsrecht eines Mannes und dies darf nicht gebrochen werden. Deshalb Ehebruch. Also es ging darum, dass der Mann das Recht des Mannes auf die Frau, die sein Eigentum war, dass es nicht von einem anderen Mann missbraucht wird. Das war Ehebruch. Die Frau galt auch grundsätzlich als Einfallstor des Bösen und des Dämonischen. Das lag daran, dass die Frau, das Blut der Frau nicht die gleiche Qualität hatte oder man hatte so gesehen wie das der Männer. Das Blut der Frau war unrein, sie hatte ja auch regelmäßige Blutungen und diese Blutungen oder das, was da die Frau betraf, wurde ja von Männern verfasst in den sogenannten Reinheitsvorschriften, auch nachzulesen im Heiligkeitsgesetz im 3. Buch Mose. Zum Beispiel galt da die Regelung, wenn ein Sohn zur Welt kam, dann galt die Frau 40 Tage als unrein. Wenn eine Tochter auf die Welt kam, galt sie 80 Tage als unrein. Auch was den Kult betrifft, also die Religion, waren die Frauen unmündig. Auch in der Öffentlichkeit, alle Ämter waren von Männern besetzt. Die Frau hatte da nichts zu sagen. Jetzt im Tempel in Jerusalem zum Beispiel gab es einen speziellen Frauenvorhof, der auch 3 Meter unter der Oberfläche lag. Das heißt, wenn die Frauen da reingegangen sind, waren sie quasi unsichtbar. Auch in Jerusalem war es ein Männerkult. Auch alle Opfertiere waren männlich. Das Weibliche grundsätzlich galt nicht als kultfähig. Und jetzt kommt Jesus und da ist alles anders. Jesus, könnte man sagen, ist der Mann in der damaligen Zeit im Judentum, und zwar original, originär, mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal im Blick auf die Anerkennung der Frau als Frau. Erstens, es gibt kein abwertendes Wort, aus Jesu Mund über eine Frau. Seine Mutter ist da eine Ausnahme, da komme ich noch drauf. Aber jetzt zum Beispiel abwertende Worte über Frauen waren in der damaligen Gesellschaft normal. Jesus hat sich daran überhaupt nicht beteiligt. Im Gegenteil. Zweitens, wenn es Konflikte gab zwischen Männern und Frauen, hat sich Jesus nicht verhärtet und sich an die Seite der Männer gestellt, sondern auf die Seite der Frauen. Das ist umso bemerkenswerter, als auch im Judentum der Mann das Recht hatte zum Machtwort und gesagt und sagen konnte, das wird jetzt gemacht, Frau, sei ruhig, schleich dich. Hier wird gemacht, was ich sage. Jesus hat es nicht gemacht. Im Gegenteil. Dazu zwei Beispiele. Diese Beispiele kommen aus dem Markus-Evangelium, dem ältesten Evangelium. Da sind noch die meisten originären Verhaltensweisen Jesu gegenüber Frauen berichtet, die auch heute noch sehr frappierend sind. Also erstes Beispiel, Markus 5. Jesus ist irgendwo in der Menge und redet da. Und dann kommt da eine Frau, die schleicht sich an ihn hin. Das ist eine sogenannte Nidda, eine Frau, die eine Dauerregel hat. Seit vielen, vielen Jahren hat sie ständig Blutungen. Und sie hat alles Geld zusammengenommen, um sich davon heilen zu lassen. Aber nichts hat geholfen. Das Geld ist weg. Das heißt, sie ist arm. Eine Nidda, eine in diesem Sinne unreine Frau, darf sich keinem Menschen nähern, weil sie als unrein gilt. Also sie hat keine sozialen Kontakte und natürlich kann sie sich auch auf keinen Mann einlassen, kann natürlich auch keine Kinder kriegen. Diese Krankheit ist eine anrüchige Krankheit. Was macht die Frau jetzt? Wahrscheinlich denkt sie, Jesus ist meine letzte Rettung, sozusagen der letzte Strohhalm. Sie macht das Gegenteil. Sie mischt sich unter die Leute und macht quasi die ganze Umgebung mit ihrer Krankheit unrein. So jedenfalls die Sichtweise von damals. Sie nähert sich Jesus von hinten, berührt seinen Umhang und Jesus sagt dann, oh hoppla, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausging. Habe ich vielleicht jemand gerettet? Und das war die Frau. Sie outet sich und sagt, Jesus, ich habe dein Gewand berührt. Und dann war ich plötzlich gesund. Also ich war das, nachdem du fragst. Und jetzt könnte man natürlich erwarten, dass Jesus als klassischer antiker Mann, der er ja auch war, jetzt der Frau den Rost runtermacht und sie in den Zänkel stellt und ihr eine Strafpredigt hält. Was macht er? Nichts von alledem. Er sagt zu ihr wörtlich, dein Glaube hat dich gerettet. Also in heutigen Worten, gute Frau, ich kenne dich nicht, aber du hast alles richtig gemacht. Gut hast du das gemacht. Das zweite Beispiel, Markus 7. Jesus geht ins Ausland, also nach Syrophönizien, in Heidenland, sogenanntes. Ja, und bei den Juden galten die Heiden als Hunde. Das muss man vielleicht vorher wissen. Dass Jesus ins Ausland geht, ist für einen Juden eh ein Unding. Er ging also nicht nur nach Syrophönizien, er ging ja auch nach Samarien, was dann noch schlimmer war. Ja. Und dann geht er da irgendwie in ein Haus und plötzlich nähert sich da ihm dann eine Frau, eine Syrophönizierin. Ja, und sie bittet ihn, dass er ihre Tochter heilt, die von einem bösen Geist besessen ist. Und dann sagt Jesus, pass mal auf, ich bin ja zwar im Heidenland, aber eins ist, möchte ich jetzt mal klarstellen, ich selber bin Jude. Und ich sehe meine Aufgabe nur darin, zu den verlorenen Schafen Israels geschickt worden zu sein. Also mein Job ist nur unter den Juden, und zwar denen, die vom rechten Judentum abgefallen sind. Ich muss mein Volk sammeln. Ich bin der Hirte des Volkes Israels. Und die Heiden sind Hunde und für die habe ich nichts übrig. Ja, was macht die Frau? Sie geht nicht weg, sondern sie sagt, ja, ja, Jesus, stimmt, da hast du recht, das ist so die Regel, aber Hunde fressen auch von den Brosamen, die von der Herren Tische auf den Boden fallen. Was macht jetzt Jesus? Er herrscht die Frau nicht an. Er hat da als normaler jüdischer Mann auch gesprochen, ja, am Anfang, aber dann passiert plötzlich was und das ist irgendwie so eine Grundeinstellung von Jesus. Er bleibt nicht stur, sondern er lässt sich was sagen. Er lässt sich beeindrucken von dieser Frau, jetzt in dem Fall von dieser Frau, und widerspricht ihr nicht. Im Gegenteil, er gibt ihr sogar recht und sagt dann, weil du so hartnäckig warst und weil du das so gesagt hast, man könnte auch sagen, weil du mir widersprochen hast, ist deine Tochter gesund geworden. Und die Frau geht dann heim und findet ihre Tochter tatsächlich gesund vor. Drittens, Jesus hat eine unglaubliche, eine unfassbare Unbefangenheit gegenüber Frauen. Er hat überhaupt keine Scheu, überhaupt keine Vorsicht. Das ist umso auffälliger, als belegt ist, dass sowohl verheiratete als auch unverheiratete Frauen mit ihm unterwegs waren. Und Jesus macht überhaupt keine Äußerungen zur weiblichen Sexualität. Also hochinteressant, das ist genau das Gegenteil von dem, was damals üblich war. Ich lese jetzt mal einen Text vor aus der spätjüdischen Weisheit aus Jesus Sirach, aus dem hervorgeht, wie die damalige Einstellung gegenüber Frauen war. Der Text steht in Jesus Sirach Kapitel 9. Wache nicht zu eifersüchtig über die Frau in deinen Armen, sonst bringst du sie dahin, dir Böses anzutun. Lass deiner Frau keine Gewalt über dich, damit sie nicht über dich Herr wird. Meide die Frau, die dich verführen will, damit du ihr nicht ins Netz gehst. Lass dich nicht hinreißen von der Sängerin, damit sie dich nicht mit ihren Künsten fängt. Schau nicht zu viel nach den Mädchen, es könnte dich teuer zu stehen kommen. Hänge dich nicht an die Huren, damit du nicht um dein Vermögen kommst. Gaffe nicht umher in den Straßen der Stadt und laufe nicht durch alle einsamen Winkel. Wende den Blick weg von schönen Frauen und schau nicht nach Reizen, die dich nichts angehen. Denn schöne Frauen haben schon viele betört und Leidenschaft hat sie wie Feuer verzehrt. Sitze nicht bei der Frau eines anderen und schmause nicht mit ihr und scherze nicht mit ihr beim Wein, damit nicht dein Herz sich ihr zuneigt und dein Blut vergossen wird und du zur Grube fährst. Das ist also ein typischer Männertext, der den Umgang eines Mannes mit der Frau an sich regeln will. Jesus hat überhaupt nie was, obwohl viele Frauen ihm nachgefolgt sind, wie Männer auch, nie etwas gesagt, wie man mit diesen Frauen umgehen soll. Es gibt überhaupt nichts, keine Äußerung dazu, wie dieses Miteinander von Männern und Frauen in seiner Nachfolgeschaft geregelt ist. Er hatte eine unglaubliche Großzügigkeit und Unbefangenheit und Gelassenheit. Und da springen wir jetzt hinüber zu einem Text aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 8. Ich lese den Text jetzt mal vor und der ist natürlich extrem aufschlussreich. Also Lukas 8, 1-3. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm, also die 12 Männer. Und jetzt kommt's dazu, einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Sprich, Jesus hat ja nichts gearbeitet, er hatte kein Einkommen, auch die Jünger nicht, die waren ja permanent unterwegs. Das heißt, es waren Frauen, offenbar auch Frauen, die Vermögen hatten, die dieses Vermögen, quasi so eine Art Sympathisantinnen, die ihr Geld zur Verfügung gestellt haben oder ihre Einkommen, damit diese Bewegung am Leben blieb, damit diese Leute, die da unterwegs waren mit Jesus, was zu beißen hatten und unterkommen konnten. Es gab also 2 Arten von Frauen, einmal Frauen, die ihm nachgefolgt sind und Frauen, die mit dem, was sie besaßen, diese Bewegung unterstützt haben, finanziell unterstützt haben und damit auch ermöglicht haben, dass sie weitergehen konnte. Ein Blick auf die Frau des Chuzza. Chuzza, weiß man, ist ein sehr hoher Beamter gewesen bei Herodes dem Großen. Also sowas wie ein Staatssekretär. Und die Frau von dem, also die verheiratete Frau von dem, zieht mit Jesus umher. Es ist doch wirklich spannend. Die wollte also nicht bei ihrem Mann bleiben, sondern hat sich von dem gelöst und ist mit Jesus gegangen. Viertens, Jesus hatte also Schülerinnen und Schüler. Und es war einmalig damals, weil ein Rabbi hatte keine Frauen zu unterrichten. Ein Rabbi unterrichtete nur Männer. Bei der Kreuzigung in Markus 15 wird berichtet, dass nur Frauen da waren. Und zwar die Frauen, die ihm die ganze Zeit in Galiläa nachgefolgt sind. Und dieser Begriff nachfolgen heißt akoluein im Griechischen und es ist ein Fachausdruck für die volle Teilnahme an der Schülerschaft Jesu. Das heißt, wenn es von den Frauen heißt, die am Kreuz waren, die ihm nachgefolgt waren in Galiläa, dass die genauso gleichberechtigt, gleichwertig von Jesus unterrichtet und gelehrt wurden, wie die Männer auch. Sie haben an allem teilgenommen, sie waren von nichts ausgeschlossen. Und das erfährt man jetzt am Ende. Zwischendrin, davor erfährt man es nicht, aber immerhin am Ende, am Kreuz, erfährt man es, dass diese Frauen, die Jesus treu geblieben sind bis zum Schluss, dass die gleichberechtigt waren in der Nachfolgeschaft Jesu mit den Männern. Und dann gibt es die Erzählung mit Martha und Maria, überliefert in Lukas 10. Also da heißt es, dass Jesus dann zu Martha und Maria in ein Haus ging, zwei Schwestern, die offenbar in einer Wohngemeinschaft zusammenlebten, mit ihrem Bruder Lazarus, der wird aber in dieser Szene jetzt nicht erwähnt. Jetzt muss man dazu auch wissen, dass in der antiken Welt ein Mann nicht in das Haus geht von zwei Frauen. Das schickt sich nicht, das ist unschicklich. Und dann passiert was, nämlich es wird erzählt, dass er sich dann hingesetzt hat und irgendwie auf den Schemel und dann die eine Maria sich zu seinen Füßen gesetzt hat. Das ist ein typisches Bild für Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also von daher lässt sich schon sehr schön belegen, dass Jesus eben die Frauen als gleichwertig angesehen hat wie Männer, weil die Männer sind ja auch so da gesessen und haben Jesus zugehört als Lehrer. Sie sitzt zu seinen Füßen, er unterrichtet sie, er ist ihr Rabbi. So. Und dann ist da die Martha, die macht da viel Trara da in der Küche und beschwert sich ja dann und so. Und jetzt muss man das einfach mal so sehen, dass Jesus dann ihr nicht recht gibt. So nach dem Motto, ja eine Frau muss ja in der Küche sein und muss kochen und muss die Männer umsorgen. Ja, Maria macht es richtig. Die hört mir zu. Also Jesus war einer, der diese klassische Rollenzuweisung für eine Frau durchbrochen hat und gesagt hat, Frauen sind genauso zugelassen zu Bildung wie Männer. Denn Jesus hat ja gelehrt, das heißt, er hat unterrichtet. Er hat die Frauen nicht verwiesen in die Küche, sondern er hat gesagt, so wie Männer vor mir sitzen und mir zuhören, wenn ich lehre, die Frauen haben dasselbe Anrecht auf Bildung wie Männer. Und der dritte Bericht aus der Bibel kommt aus dem Johannes-Evangelium Kapitel 5, also was die Gleichberechtigung in der Schülerschaft Jesu angeht. Da geht Jesus nach Samarien rein, also er macht nicht den Umweg übers Ostjordanland nach Galiläa, sondern geht direkt nach Samarien rein, ist erschöpft, nicht unweit von der Grenze, setzt sich an den Brunnen und hat Durst. Dann kommt eine Frau zum Brunnen, ist der Jakobsbrunnen, und die schöpft da Wasser. Und Jesus bittet jetzt die Frau, ihm Wasser zu geben. Das ist absolut unmöglich, dass ein Ausländer, ein Jude, eine samaritanische Frau oder überhaupt eine Frau bittet, dass sie ihm was zu trinken gibt. Es war komplett auch unüblich, eine Frau in der Öffentlichkeit anzusprechen und um es etwas zu bitten. Also mal ganz davon abgesehen, dass Jesus ja auch selber Wasser schöpfen könnte. Und ein Brunnen ist wirklich ein Ort größtmöglicher Öffentlichkeit, weil da kommen natürlich auch andere Leute, andere Frauen, vor allem Frauen, um dort Wasser zu schöpfen, weil die Frauen waren ja die Wasserträgerinnen für die Sippe. Da hat ja kein Mann Wasser geholt, das mussten ja alles die Frauen machen. Und da ist Jesus mittendrin und bittet diese Frau, ihn jetzt ihm Wasser zu geben. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass diese Frau also jetzt nicht gerade so eine treue Ehefrau war. Die hatte immerhin 6 Männer mittlerweile. Also sie hatte 5, mit dem 6. lebt sie gerade zusammen. Und dann kommt natürlich ein Punkt, der muss einen total frappieren, weil Jesus unterhält sich ja dann mit dieser Samaritanerin, wie auch immer, über frauentypische Sachen oder über das Wetter, über Gott und die Welt, sondern er redet mit ihr über die höchsten geistigen und geistlichen Dinge. Das war normalerweise Männersache. Also in Judäa hat sich Jesus mit Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandergesetzt über diese Themen oder ist von denen so angesprochen worden. Aber hier spricht er mit einer Ausländerin und noch dazu mit einer Frau in der größtmöglichen Öffentlichkeit darüber. Und es ist auch komplett ungewöhnlich, Jesus, der Mann, der Jude, der Sachen macht, die normal niemand gemacht hat. Und sie ist der einzige Mensch, diese Frau, ja, die sagt, dass er der Messias ist. Im Ausland, eine Samariterin sagt, Jesus ist der Messias. Das heißt, der Gesalbte der Juden. Das ist schon irre. Fünftens, in der Verkündigung Jesu spielen Frauen eine verblüffende Rolle. Gehen wir mal zu Lukas 4, Vers 16f. Da kommt Jesus also wieder mal nach Nazareth und hält dort so eine Art Antrittsrede. Und da wird ihm die Rolle des Jesaja gereicht. Also der hat dann nicht so ein Buch aufgeschlagen, sondern muss ich es so vorstellen. Die ganzen hebräischen Schriften sind ja damals auf Rollen geschrieben gewesen, handschriftlich. Und da gab es für jedes Buch gab es dann eine Rolle und die wurde dann auf den Tisch gelegt und musste man das aufrollen. So, und jetzt fängt es natürlich vorne in Kapitel 1 an. Kapitel gab es jetzt nicht, aber es fing vorne an. Und Jesus, der Prophet Jesaja, hat 66 Kapitel. Und Jesus rollt jetzt diese Rolle auf. Aber er fängt da nicht in Jesaja 1 oder 2 an, sondern rollt und rollt und rollt. Da muss man dann links muss man rollen, rechts muss man aufrollen. Es geht also eine ganze Weile, bis er bei Kapitel 61 anlangt, also fast am Ende. Es geht also eine ganze Weile und alle sind ruhig und denken, ja, wann liest er jetzt mal was vor? Und dann liest er folgenden Text vor. Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Das war jetzt kein Zufall, dass Jesus den Text ausgesucht hat. Das war so, dass er sich in diesem Text selber erkannt hat. Dieser junge Bauhandwerker sagt dann, legt die Rolle auf die Seite und sagt dann, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja ist erfüllt vor euren Ohren. Also der, von dem die Rede hier ist, der bin ich. Und natürlich springen dann alle auf und sagen, das ist Gotteslästerung, wie kann der das machen? Ja, und dann ist sein erstes Predigtbeispiel eine ausländische Witwe. Und die Leute von Nazareth, die wollen ihn natürlich umbringen. Also Jesus hatte jetzt im Blick auf Witwen ein ganz besonderes Verhältnis. Für ihn sind die Witwen quasi die Top 1 seiner Leute, von denen er barmherzig spricht. Witwen waren eigentlich komplett erledigt in der damaligen Gesellschaft. Ja, das waren Frauen ohne Rechte, ohne Zukunft. Und sechstens, Jesus widerspricht einmal der Tora. Und das ist im Grunde genommen Tora 5 Bücher Mose. Die Tora ist im Judentum das Höchste des Höchsten. Also die Tora hat Recht. Und wenn Jesus aber jetzt der Tora widerspricht, ja, dann heißt es, er ist eine Autorität, die jetzt anerkannt werden kann oder nicht. Es ging nämlich mal darum, dass Männer, ja, in einer Männerwelt machen das Männer, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, vor Jesus hingestellt wurde und die Männer gesagt haben, Jesus, was sagst du dazu? Die Frau wurde beim Ehebruch ertappt, die muss doch jetzt gesteinigt werden, oder? Und natürlich stand in der Tora, dass man das machen muss. Ja? Und Jesus sagt dann, wer von euch, also von den Männern, jemals nicht gesündigt hat, der kann die Frau töten. Der soll den ersten Stein werfen. Und damit hat er sie natürlich voll erwischt, die Männer. Denn zum Ehebruch gehören immer zwei. Da gehört nämlich auch ein Mann dazu. Also auch hier Jesus völlig gegen den Mainstream, vollkommen gegen die damalige dominierende Männergesellschaft und Männerkultur, auch im Judentum. Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal einen kleinen Blick auf das sogenannte Zwölfergremium, also die zwölf Jünger Jesu. Das war ja ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen. Man kennt ja nicht alle, man kennt eigentlich am ehesten noch Petrus und auch Judas, ja, die zwei. Der eine hat Jesus verleugnet, der andere hat ihn verraten. Man kennt vielleicht noch den Bruder Jesu, den Jakobus, aber viel mehr kennt man dann davon auch nicht. Also dieser Zwölferkreis, den hat Jesus gebildet im Blick darauf, dass er die Zwölf gesehen hat als Vertreter der ehemaligen zwölf Stämme Israels. Und Jesus wollte ja das verlorene Volk Israel wieder zusammenführen, zu einem Ganzen machen. Und Sinnbild für diese Ganzheit waren diese zwölf Jünger. Das war aber auch schon alles. Also nach der Apostelgeschichte 1 spielt der Zwölferkreis überhaupt keine Rolle mehr, sondern nur noch Einzelpersonen. Der Wichtigste wird dann eh einer, der Jesus zu Lebzeiten ja nie gesehen hat, auch nie gehört hat. Das war Paulus. Paulus hat Jesus nie gekannt, als irdischen Menschen nie gekannt. Er ist ihm erschienen als Auferstandener. Ja, das deutet eigentlich auch darauf hin, dass jetzt dieser Zwölferkreis nicht so diese Rolle gespielt hat, wie man es ihm vielleicht im Nachhinein noch zugebilligt hat. Also man könnte jetzt zusammenfassen, Jesus hat von Kindheit an nie was anderes erlebt als die Normen einer patriarchalen Gesellschaft. Und trotzdem hat er sich als junger Mann daraus befreien können. Nach Lage der Dinge konnten die Frauen ihr Schicksal nicht ändern. Nur ein Mann, den Frauen zugeneigt, offenherzig, gelassen, ihnen zugewandt, konnte da etwas für Frauen bewirken. Und Jesus war dieser Mann. Er hat freiwillig auf alle Privilegien eines Mannes in der damaligen Gesellschaft verzichtet. Er war nicht verheiratet. Er hat keine Kinder bekommen, er hatte keinen Beruf, er war nicht anerkannt, er war sogar verachtet in seinem Heimatdorf Nazareth. Und nur er als Mann konnte in einer männerdominierten Welt sich auf die Seite der Frauen schlagen. Nur ein Mann konnte auf männliche Vorteile verzichten. Und eben das gilt es jetzt zu bedenken. In einer männerdominierten Welt wie damals konnte nur ein Mann zum Messias werden. Denn nur er konnte in einer männerdominierten Welt diese Zeichen setzen, diese Wunder tun an Frauen, konnte Frauen in seine Nachfolgeschaft holen und sie als gleichwertig behandeln. Nur ein Mann konnte das. Und das ist es eigentlich, ja, fröhliche und erfreuliche und was einen dankbar sein lässt, dass Jesus der Messias wurde, der Erlöser wurde, auch für gerade für die Frauen. Und das sollte eigentlich jetzt den Sinn machen, dass ich über dieses Thema Jesus und die Frauen jetzt ein bisschen was gesagt habe. Also wenn man an Jesus glaubt, muss man auch diesen Aspekt immer mitbedenken, dass er im Hinblick auf den Wert der Frau nichts anderes getan hat, wie sie als gleichwertig, gleichberechtigt anzusehen mit den Männern in seiner Nachfolgeschaft. Schon allein das, dass er das gemacht hat als Mann, muss einen dazu bewegen oder kann einen dazu bewegen oder sollte einen dazu bewegen, diesen Jesus ins Herz zu schließen, als Mann und als Frau.